Barbara Reimann war Kommunistin. Sie überlebte das KZ Ravensbrück und sie hielt auch in der DDR mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Am 20. April ist Barbara Reimann in Berlin gestorben. Am Montag, den 24. Juni, wird ihre Urne an der Seite ihrer Familienangehörigen beigesetzt. Im Ehrenfeld der Geschwister-Scholl-Stiftung in Ohlsdorf. Im Gespräch mit Revolte Radio sind jetzt Franziska Bruder und Heike Kleffner, die mit Barbara Reimann, Bärbel, wie sie sich selbst nannte, befreundet waren und ihre Biografie herausgegeben haben. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Wie habt ihr Bärbel eigentlich kennengelernt?
Das war 1995 zum 50. Jahrestag der Befreiung. Hatte ich mir überlegt, dass ich gerne eine Serie über bislang unbekannte Aktivistinnen und Aktivisten des Widerstands machen wollte und eben auch das ganze Spektrum des Widerstands gegen den Nationalsozialismus abbilden wollte. Und irgendjemand hat gesagt, probier's doch mal und nimm Kontakt zu Barbara Reimann auf. Und ich kann mich noch ziemlich genau an dieses erste Kontakt aufnehmen erinnern, weil es war nämlich ein Telefongespräch mit Bärbel und das, was sie sagte, ist, naja, komm halt her, aber so sinngemäß wehe, hinterher steht da was Falsches im Artikel. Und dann bin ich recht schlotternd in ihre Wohnung nach Pankow gegangen. Und was ich von Anfang an sehr beeindruckend an ihr fand, war, dass sie ganz deutlich gemacht hat, dass sie und ihre Freundinnen und Freunde, die eben tatsächlich die Konzentrationslager oder das Exil überlebt hatten, dass sie das Recht haben, ihre eigene Geschichte zu schreiben und eben auch darum kämpfen würden. Und man muss hier einfach nochmal vor Augen halten, 1995 war ja auch das Jahr, wo eben genau um diese Geschichtsschreibung gestritten wurde, ja, um die Rolle der Widerstandskämpferinnen, um die sogenannten Roten Kapus in Buchenwald etc. Und so rum war das ganz klar. Bärbel und ihre Freundinnen haben sehr darum gekämpft, die Geschichte von Ravensbrück wirklich selber zu erzählen.
Also Heike hat mich damals gefragt, weil Bärbel sie halt darauf angesprochen hatte, ob Heike sich das vorstellen könnte, die Geschichte von ihr aufzuschreiben. Und ich fand das, also ich habe damals Geschichte studiert, war sowieso seit langem in der antifaschistischen Bewegung aktiv und habe auch immer viel zum Thema Geschichtspolitik gemacht. Ich fand das erstmal eine super Sache, weil gerade über Frauen im Widerstand relativ wenig bekannt, immer noch relativ wenig bekannt war und meiner Meinung nach auch immer noch zu wenig bekannt ist. Und fand es auf alle Fälle eine lohnenswerte Sache, Bärbel erstmal kennenzulernen, um zu gucken, ob ich mit Bärbel kann. Weil ich nur die groben Eckdaten kannte und es eigentlich relativ klar war, dass das ein ziemlich umfangreiches Projekt wird. Also weil mein Anspruch halt auch immer war, nicht ausschließlich sozusagen die Geschichte aufzunehmen und, also ich sag mal, so ein Interview zu machen, das Interview abzutippen und noch ein bisschen stilistisch zu bügeln, sondern schon auch nochmal den historischen Kontext zu recherchieren, nochmal zu gucken, ob wir zusätzliche Dokumente dazu finden, die dann jetzt vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten etc. Und das heißt halt einfach sehr intensiv zusammen zu arbeiten und das wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum und durchaus halt auch Fragen zu stellen, die gegebenenfalls kritische Punkte berühren können. Also unser Konzept war, wir interviewen Bärbel erstmal, aber überlegen uns auch zu jeder einzelnen Phase unsere eigenen Fragen, sodass das Ganze halt auch ganz viel Gespräch und Diskussion wurde.
Und wie habt ihr das dann gemacht? Also ich meine, habt ihr sie mehrmals getroffen? Also offensichtlich hat es ja funktioniert, also ihr habt euch irgendwie gut verstanden. Aber seid ihr dann häufiger zu ihr hingefahren? Habt ihr eine Serie von Interviews gemacht? Oder hat sie das sich auch ausgedacht, wie sie das eigentlich gerne haben will? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Na, wir sind über einen Zeitraum von über einem Jahr bei ihr gewesen, alle 4 Wochen ungefähr. Und man muss sich das eigentlich so vorstellen, dass Bärbel immer erstmal gekocht hatte und es gab leckeres Essen. Und dann haben wir eben, so wie Franziska schon beschrieben hat, Fragen gestellt oder aber Bärbel hatte sich auch selber Punkte notiert, die ihr nochmal wichtig waren, die sie ansprechen wollte. Und was halt schon eine Herausforderung war und ich denke für all diejenigen, die mit Überlebenden zu tun haben, ist es auch ein bekanntes Phänomen, dass natürlich Bärbel auch zu denjenigen gehörte, die eben schon vorher bei Veranstaltungen oder auch in Interviews Teile ihrer Geschichte erzählt hatte und das nochmal zu hinterfragen. Also die auch die fertige Erinnerung zu nehmen und zu sagen, okay, willst du dazu noch mal mehr sagen, wie ging es dir damit? Das war wirklich eine Herausforderung und an manchen Punkten, muss ich auch klar sagen, ist es uns auch nicht gelungen. Ja? Also ich glaube, das hat was damit zu tun, dass jeder Mensch natürlich das Recht darauf hat oder haben sollte, auch bestimmte Punkte eben unberührt zu lassen, ja? Oder so zu lassen, wie er es erinnert, und dann kritische Fragen auch abzubügeln. Und an anderen Punkten war es wirklich ein sehr offenes Gespräch. Und was ich persönlich total angenehm fand, Bärbel und ihre Familie waren halt immer antistalinistisch, und das lag eben an ihrer Familiengeschichte. Einer ihrer Brüder saß bis kurz vor Stalins Tod im stalinistischen Lager in der Sowjetunion. Und aus der Geschichte heraus konnte sie eigentlich nur antistalinistisch sein. Und das fand ich was sehr Erfrischendes. Also, das hatte ich auch nicht erwartet, natürlich jetzt vor dem ersten Gespräch.
Also wenn dich der Produktionsprozess interessiert, also wir haben, ich würde sagen, sogar fast 2 Jahre sie interviewt und haben, also sind immer dahin gekommen, haben gegessen, haben das Ding aufgestellt, also das Aufnahmegerät, haben Fragen gestellt und haben bestimmt so 1,5 Stunden gesprochen, haben dann später diese Tonbänder transkribiert und haben dann nach 2 Jahren das praktisch erstmal in eine Form gebracht, weil selbst wenn wir an irgendeinem Punkt angefangen hatten, ist das Gespräch ganz oft wüst zeitlich hin und her gesprungen, und dann haben wir tatsächlich erstmal das in eine zeitliche Ordnung gebracht und dann angefangen, so nachzurecherchieren. Das war dann diese ganze Phase, wo ich schon vorhin meinte, dass das auch zumindest von mir auch so ein Anspruch war, mal so zu gucken, ob es zum Beispiel im Staatsarchiv Hamburg zu dieser ganzen Geschichte von Gestapo-Spitzeln rund um Bärbel und ihre Freundinnen und Freunde, ob es dazu, was es da für Unterlagen gab, weil es ein ziemlich großes Verfahren gegen die Ende der 40er gegeben hat. Und ein Dozent von mir, von der Humboldt damals, ist zum Beispiel immer mal wieder nach Moskau gefahren und hat auch im Kominternarchiv gearbeitet. Und dann habe ich ihm zum Beispiel von Bärbel so einen Brief mitgegeben, ob im Kominternarchiv gegebenenfalls die Akten von ihren 2 Brüdern, die Anfang, die schon 33, 34 in die Sowjetunion geflüchtet waren wegen Auseinandersetzungen mit Nazis, wo ein Nazi bei ums Leben gekommen war. Also da haben sich auch sogar diese beiden Akten gefunden, und diese Sachen, die haben wir halt alle mit eingebaut in das Buch und waren natürlich auch dann für Bärbel super, weil das war dann ja nicht nur sozusagen was sie erzählt, und das kennt sie ja selber alles, sondern wir haben ja auch diskutiert, und darüber hat sich halt auch diese Erzählung an sich natürlich auch ein Stück weit verändert, aber durch das, was wir sozusagen ja auch selber in diesen Prozess eingebracht haben mit so diesen Akten oder diesen zusätzlichen Informationen, hat sie halt auch zum Teil nochmal hat sich das für sie halt auch bereichert. Das fand ich eigentlich auch von daher auch wirklich auch einen konstruktiven gemeinsamen Prozess. Das, glaube ich, wäre mir wichtig zu sagen. Das kommt ja vielleicht manchmal so rüber im Sinne von, eine Person erzählt und die anderen tippen ab und bringen es vielleicht maximal noch in eine Ordnung, sondern das ist halt auch wirklich ein, auch wenn natürlich Bärbel im Mittelpunkt steht, aber es ist halt wirklich auch ein, wenn es gut läuft, würde ich mal sagen, auch ein kollektiver, kreativer Prozess.
Das klingt ziemlich schön. Also auch nach einer tatsächlich schönen Zusammenarbeit. Ihr habt jetzt schon jede von euch immer so ein paar Sachen erwähnt, und für die Hörerinnen, die Bärbel jetzt nicht kannte, vielleicht könnt ihr tatsächlich mal ein paar Eckpunkte aus ihrem Leben erzählen, die euch wichtig erscheinen, um sie zu beschreiben, zu charakterisieren.
Na, ich glaube, wichtig ist wirklich, sich vor Augen zu führen, dass das, was sie über sich selber gesagt hat, nämlich, dass sie ein Kind von einer Hamburger Arbeiterfamilie ist, dass das auch ganz real so war. Ja? Also ihr Vater Max Dollwetzel gehörte zu den Mitbegründern der KPD und war in Hamburg aber nicht nur in der Partei aktiv, sondern eben auch sozialpolitisch. Also er hat sich eben in den sogenannten Sozialausschüssen, Wohlfahrtsausschüssen engagiert und war im Viertel, also in Eimsbüttel, eben auch ein bekannter Mann, ja. Und gleichzeitig war aufgrund seiner politischen Aktivitäten auch immer wieder arbeitslos, und seine Frau, also Bärbels Mutter, Clara Dollwetzel, war diejenige, die das Familieneinkommen stemmen musste, und das hat sie eben gemacht über meistens mehrere Jobs gleichzeitig als Hausangestellte und hat nebenbei oder gleichzeitig 3 Kinder großgezogen. eben Barbaras ältere Brüder und war selber auch politisch aktiv in der Roten Hilfe unter anderem. Und das und diese politischen Aktivitäten ihrer Eltern, aber auch ihrer älteren Brüder, haben praktisch das Setting geschaffen, in das Bärbel reingeboren wurde, weil sie war eben das Nesthäkchen, ist 1920 geboren und ist in der Endphase der Weimarer Republik eben auf diesen ganzen Festen der Kommunistinnen und Kommunisten gewesen, auf den Familienfesten, auf größeren und kleineren Veranstaltungen und ist eben, und sie hat selber gesagt, klar, sie ist da reingewachsen, aber für sie war das auch so, dass sie diese Werte, die damit verbunden waren, eben auch ganz klar für sich übernommen hat. Ja.
Das hat sie immer total gern erzählt. Also sie hat immer gesagt, ich bin Tochter aus einer Hamburger Arbeiterfamilie und aus einer kommunistischen Arbeiterfamilie. Und das, was ich nur ergänzen wollte, das war, der Vater war halt auch ein aktiver Gewerkschafter, so, ne? Also hat immer viel organisiert im Betrieb und so. Und sie hat immer gerne so Geschichten erzählt, weil sie halt auch wirklich jetzt nicht die große Theoretikerin war. Sie hat eigentlich immer, wenn sie halt über Kommunismus und warum sie halt später auch in die kommunistische Partei gegangen ist, hat sie immer gesagt, naja, das war für mich eigentlich als Kind schon so, dass mein Vater mal gesagt hat, weißt du, das ist doch eigentlich total ungerecht. Deine Mutter geht in den und den Haushalten putzen und arbeitet genauso wie die Leute, bei denen sie halt putzen geht, aber die einen haben halt das auf dem Teller und wir haben halt das. Oder dann hat sie halt immer betont, das habe ich eigentlich von Anfang an immer aus so einer kindlichen Perspektive gesehen, aber das waren aber trotzdem die Geschichten, die sie bis ins hohe Alter sozusagen erzählt hat, um zu erklären, was für sie das Wesen eigentlich von einer gerechten Gesellschaft ist und auch das Wesen von Kommunismus, als einfach diese Basics, dass alle ordentlich zu essen haben, dass alle eine ordentliche Wohnung haben, dass alle in Frieden leben können und so weiter und so fort. Und das, glaube ich, war ihr immer zentral wichtig. Und wenn ich da den Faden dann nochmal aufnehme, also Ende der 20er und Anfang der 30er, hat sie dann halt sehr viel erzählt über diese Auseinandersetzung, die vor allen Dingen ihre Brüder mit den Hitlerjungen hatten. Und das war übrigens auch eine der Stellen, wo wir halt über intensives Diskutieren und auch nochmal nachfragen, tatsächlich auch irgendwann einen anderen Eindruck gewonnen hatten, weil also da, wo sie sozusagen geschmeidiger mit unseren Fragen umgegangen war, das waren so Punkte, die, muss ich dann wirklich mal sagen, so eine gewisse Art der korrekten Darstellung von Geschichte gab und die lautete da, die Nazis haben uns angegriffen und wir haben uns maximal verteidigt und selbstverständlich haben wir keine Waffen eingesetzt und irgendwann wurde halt schon auch relativ deutlich, dass selbstverständlich natürlich auch diese ganzen kommunistischen junge Erwachsenengruppen auch ordentliche Haudegen waren, die selbstverständlich natürlich auch ausgeteilt haben und da haben ihre Brüder halt auch mit dazugehört und damit hatten Heike und ich natürlich jetzt nicht unbedingt so ein Problem und wir fanden das auch eigentlich ganz gut, dass es auch einfach mal klargestellt wurde, dass dass es da durchaus unterschiedliche Perspektiven auf diese auch militanten Auseinandersetzungen in den 30ern gab. Und ihre Brüder, wie gesagt, sind dann, nachdem dieser Hitlerjunge bei der einen Auseinandersetzung ums Leben gekommen war, waren zum Teil halt halb illegal oder sind da halt schon in eine andere Stadt gegangen. Und die Familie hatte dann halt die Polizei total an Hacken, weil die ziemlich häufig bei ihnen aufgelaufen ist oder bei ihnen in der Straße geguckt hat, um diese Brüder halt abzufangen. Und die alten Kumpels von ihren Brüdern hatten dann Verfahren später und einer ist dabei auch, wurde im Ergebnis halt auch hingerichtet. Also das heißt, da war Bärbel gerade mal 12, 13 Jahre alt und war halt schon mit so einer Form von Gewalt und Konsequenz aus politischer Aktivität konfrontiert, also wirklich total grausam. Mhm. Und hat halt auch beschrieben, dass sie halt so Botengänge übernommen hat, wenn es halt darum ging, da irgendwas halt für ihre Brüder zu arrangieren, etc. Das ist, das war halt ihr Alltag. Dann kam halt der Januar 1933 und die Erzählung, die dann für sie halt als nächstes total zentral war, das war, dass die Gestapo ihren Vater im September 33 schon abgeholt hat und nach 3 Tagen oder nach 4 Tagen halt Polizist von der Wache halt kam und ihnen die Nachricht überbracht hat, dass der Vater tot sei. Und sie hat dann halt immer erzählt, dass er ihnen erstmal so verschiedene Möglichkeiten angeboten hat quasi oder Erklärungen angeboten hat, wie das was geschehen wäre. Er hätte sich eine Krankheit eingefangen oder keine Ahnung was, aber es wäre total offensichtlich gewesen, dass er halt erschlagen wurde und Was mir halt immer total hängen geblieben war, das war, weil sie war ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt, dass sie hat dann halt beschrieben, dass sie sich halt auf diesen Polizisten gestürzt hat und mit Fäusten auf ihn eingeschlagen hat und immer nur geschrien hat, ihr habt ihn umgebracht so. Und dann halt noch ergänzt hat, naja, wahrscheinlich war das sogar noch ein ganz ordentlicher Polizist, weil er ist ja extra gekommen und hat uns das mitgeteilt, aber das war halt natürlich total furchtbar. Und ihr Vater, deswegen erzähle ich das auch so ausführlich, der ist dann halt auf dem Ohlsdorfer Friedhof halt auch beigesetzt worden und die Trauerfeier war auch in Kapelle 13, also da genau, wo am Montag halt auch der Ausgangspunkt ist, von wo aus wir zu dem Grab gehen werden. Und für Bärbel war es dann halt ganz wichtig, weil sie halt auch viel auf dem Friedhof waren, noch zu erwähnen, dass die Gestapo halt das Grab bewacht hat, weil sie wahrscheinlich auch da wieder gehofft haben, dass sie an die Brüder rankommen und dass aber trotzdem das halt nicht ungefährlich war, da halt hinzugehen, dass da halt immer frische Blumen waren. Das war für sie halt immer so was, wo so ein Kreis sich geschlossen hat. Ihr Vater war ein angesehener Mann, ihr Vater wurde erschlagen, wir haben ihn gemeinsam begraben und die Menschen haben, es waren viele bei der Beerdigung und sie haben trotz Gefahr, haben sie ihm halt ihren Respekt erwiesen.
Ja, und man muss sich, glaube ich, auch wirklich vor Augen führen, das ist ja jetzt genau 80 Jahre her, dass ihr Vater ermordet wurde, ja. Also, und so, wo ich manchmal denke, diese Geschichte von Verlust hat auch wirklich ihr Leben geprägt, ja. Also so früh den Vater zu verlieren und von den großen Brüdern getrennt zu werden und trotzdem die Kraft zu haben, weiterzumachen und eben daran nicht zu zerbrechen, ist schon sehr beeindruckend für mich immer gewesen, ja. Und eben auch die Stärke der Mutter, die mussten dann aus der Wohnung ausziehen, nachdem der Vater eben ermordet worden war, hatten wirklich kein Geld mehr und sind haben sich eine Wohnung geteilt mit einer anderen Familie, haben um jeden Groschen wirklich hart gekämpft, den sie gebraucht haben, um zu kochen oder die Wohnung zu heizen. Bärbels Mutter hat dann in einem Haushalt von einer jüdischen Familie gearbeitet. Das konnte sie trotz der, indem es ja jüdischen Familien eigentlich verboten war, dann Hausangestellte nicht jüdischer Glauben zu beschäftigen, weil sie über 45 war zu dem Zeitpunkt, also so eine Altersgrenze überschritten hatte. Und hat diese Familie dann auch begleitet auf dem Weg ins Exil in die Niederlande und hat diese Fahrt, die wirklich nicht ungefährlich war, auch dazu genutzt, um Botschaften an die Brüder mitzugeben. Und also von dort aus eben über Seeleute, die auch eben international in Gewerkschaften organisiert waren, in kommunistischen, und die halt Botschaften der Exilierten oder der Exil-Community weitergegeben haben. Es war eine Geschichte, die Bärbel auch immer wichtig war, um auch deutlich zu machen, dass ihre Mutter auch trotz Überwachung, trotz Repressionen eben weiterhin politisch aktiv war. Und das andere waren Momente aus dem Alltag. Ja? Also Bärbel hat eben auch geschildert, dass es in der Schule natürlich, sie war in einer Schule mit Irma Thälmann, der Tochter eben von Teddy Thälmann, die dann eben auch von den Lehrern bloßgestellt wurde und schikaniert wurde und eben von Schülern, die eindeutig Sympathisanten des NS-Regimes waren, beziehungsweise Kindern von Funktionären. Und diese Auseinandersetzung zog sich einfach durch den Alltag, also bis hin dazu, dass sie sich halt regelmäßig geprügelt haben in der Schule mit NS-Schülern.
Am 14. Juni 1943 wurden Bärbel Reimann und ihre Mutter verhaftet. Was war der Grund dafür?
Also die beiden wurden verhaftet, aber der Stiefvater wurde auch verhaftet, Wilhelm Klaasen, und auch die Patentante Emmy Wilde. Also sozusagen die ganze Familie. Also Clara Dorwitz hatte ein zweites Mal geheiratet und zwar ein Sozialdemokrat, ein Elektriker. Und der Grund war, dass halt Bärbel und ihre Mutter mit verschiedenen kommunistischen Aktivistinnen und Aktivisten halt zu tun hatten, die im Großkontext von der Westlein-Abshagen-Gruppe organisiert waren. Und in dieser Gruppe, in der Spitze ist eigentlich falsch gesagt, das ist eigentlich ein alter Kommunist gewesen, Alfons Panek, der von der Gestapo verhaftet worden war und nach Folter umgedreht. Und der ist halt durch die verschiedenen Strukturen in Hamburg halt getingelt und hat halt mit der Patentat auch noch ein Verhältnis angefangen und hat halt die Leute ausgehorcht und hat halt die ganzen Infos weitergegeben an einen ganz berüchtigten Gestapo-Beamten, Henry Helms, der halt schon die Brüder von Bärbel verfolgt hat in den 20er, 30er Jahren. Also sozusagen ein alter Bekannter der Familie, bittererweise. Und die Begründung für die Verhaftung war Vorbereitung zum Hochverrat, auf Abhören ausländischer Sender. Was war eine dritte Sache? Ja. Aber ich glaube, das waren so die zwei zentralen Punkte. Was war denn die dritte Sache? Ach so, die Wehrkraftzersetzung, genau, weil Bärbel immer so Briefe sie hatte Briefe an Soldaten geschrieben und sie hatte halt mit Soldaten Gespräche angefangen und hat dann halt versucht, so in Nebensätzen halt so einzuflechten, dass es doch vielleicht mit dem Krieg nicht mehr so weitergehen könne. Mhm. Das waren so die drei Punkte, aber das Krasseste war natürlich die Vorbereitung zum Hochverrat.
Und da ist einfach der Hintergrund gewesen, dass die Gestapo sich ganz, also wusste, weil sie ein Spitzelnetz halt auch außerhalb Deutschlands hatte, dass der eine Bruder von Barbara zu den sogenannten Fallschirmspringern gehörte, eben exilierte Kommunisten, die aus der Sowjetunion dann über Deutschland absprangen, also von den sowjetischen Fliegern über Deutschland absprangen und die eigentlich doch sehr dünnen Netze des kommunistischen Widerstands wieder miteinander verbinden sollten. Aber das Problem war, dass eben genau über diese Absprünge die Gestapo bestens informiert waren. Und sie haben halt gedacht, sie könnten irgendwann mal den Bruder auf diese Art und Weise kriegen, dass er nämlich dann bei der Familie vor der Tür stehen würde. Davor stand noch ein anderer Fallschirmspringer tatsächlich bei ihnen vor der Tür, Walter Gersmann, der unmittelbar nach seinem Absprung leider verhaftet worden war und den die Gestapo gezwungen hatte, mit ihnen zu kooperieren, aber der tatsächlich auch mehrfach bei Bärbels Familie war, der aber die Familie offensichtlich nicht verraten hatte. Und irgendwann hat die Gestapo es halt aufgegeben zu warten, bis der Bruder, also bis Heinrich Dollwetzel da vor der Tür stand und hat dann halt zugeschlagen und die Verhaftungen gemacht.
Bärbel und ihre Mutter und die Patentante waren dann ja erst in Untersuchungshaft und sind aber nach einem Jahr, wenn ich das richtig erinnere, ins Konzentrationslager Ravensbrück gekommen. Wie war da sozusagen euer Interview, also als ihr in diese Phase gekommen seid, was habt ihr mit ihr besprochen oder wie war das damals?
Also sie waren erstmal ein Jahr lang in Hamburg im Konzentrationslager Fuhlsbüttel, also im Kulafu. Und sind dann nach Ravensbrück gekommen und das, also wir zählen jetzt am besten mal nicht die ganzen Funktionen und Stuben, wo Bärbel im Lager war, auf. Das Zentrale, was Bärbel immer vermittelt hat, das war die Bedeutung des Zusammenhalts der Frauen im Lager. Und ich wollte auch nochmal sagen, das Wichtige ist, dass sie hat auch wirklich mal dezidiert von Frauen gesprochen. Das war immer ein ganz starker Zusammenhalt von ihr und ihrer Mutter, von ihrer Mutter und der Patentante. Und sie hat dann halt immer später, also sie beschreibt allein diese Szene, wie sie in Ravensbrück ankommt zum Beispiel. Die jüngeren Frauen halfen den älteren Frauen zum Beispiel aus den Zügen oder von den Wägen etc. Die Frauen haben zusammengehalten, die politischen Frauen haben zusammengehalten, aber nicht nur die politischen, das war das zentrale Kriterium, sondern es hat sich auch immer ausbuchstabiert, je nachdem, wie die Frauen halt damit umgehen konnten, mit der Repression und den Härten des Lagers. Also so ein Satz von ihr ist mir immer im Kopf hängen geblieben. Sie hat dann immer gesagt, der Winkel war das eine, aber es kam halt immer auch ganz konkret darauf an, wie die Frauen sich im Lager geschlagen haben. Also ihr war das immer sehr wichtig zu sagen, dass es sozusagen jetzt keine Kategorie in Anführungsstrichen von Häftlingen gab, die per se sozusagen in einer bestimmten Art und Weise zu labeln waren, sondern dass es im Endeffekt immer auf die einzelnen Frauen ankam. Aber auch jetzt nochmal, Heike hat es ja schon angesprochen, gerade im Zusammenhang mit dieser Debatte von den roten Kapus von Buchenwald, wo es ja immer darum ging, zum Beispiel in den 90er Jahren diese Widerstandsstrukturen von gerade von Kommunistinnen und Kommunisten in den Konzentrationslagern zu diskreditieren, also zu sagen, hier, die haben ihre Netzwerke aufgebaut, die funktionierten aber vor allen Dingen halt auch über Ausschluss von anderen. Also wenn zum Beispiel, wenn sie ihre eigenen Leute von Deportationslisten runtergenommen haben, haben sie halt andere sozusagen dafür raufgesetzt, also haben sie es quasi mit zum Herrscher über Leben und Tod am Lager aufgespielt. Da hat sie halt sehr viel Wert darauf gelegt, zu betonen, dass es halt erstmal was ganz Selbstverständliches war, dass man sich erstmal wechselseitig geholfen hat und dass man sich um die gekümmert hat, die man kannte. Und dass es bei diesem Runternehmen von Listen halt immer darum ging, dass man nicht andere dafür raufgesetzt hat, sondern dass man immer, wenn welche gestorben waren, sozusagen dafür Namen ausgetauscht hat. Und dass das dann halt einfach auch eine bestimmte Anzahl von Deportierten nicht überschritten hat. Das war total zentral. Und dann hat sie halt einfach immer sehr... also wirklich ständig immer gesagt, das und das, selbst wenn es halt um kleine Dinge im Alltag ging, wie Medikamente zu schmuggeln, Listen abzuschreiben und weiterzugeben oder Lebensmittel weiterzugeben. Das klingt immer alles so banal und so selbstverständlich, aber jede einzelne dieser auch kleineren, Anführungsstrichen, Dinge konnte, wenn man halt erwischt wurde, konnte dazu führen, dass man ermordet wird.
Ja, und es gibt einen Aspekt in diesem solidarischen Verhalten, den fand ich auch immer sehr beeindruckend, dass der eben auch tatsächlich internationalistisch war. Ja? Also auch das Widerstandsnetzwerk der Frauen in Ravensbrück war internationalistisch. Das waren eben Frauen aus Tschechien, aus Ungarn, aus Polen, aus Deutschland. Es war ein breites Netzwerk und beschränkte sich eben, das hat Franziska ja schon gesagt, nicht nur auf Kommunistinnen, sondern quer durch Parteien und auch Religionszugehörigkeiten. Und es war eben auch klar, das darf man sich, muss man sich glaube ich auch nochmal vor Augen führen, dass von den über 130.000 Frauen, die in Ravensbrück interniert waren, sind mehr als 90.000 dort gestorben. Entweder direkt ermordet worden oder an den mörderischen Bedingungen gestorben. Dass 40.000 Überlebende sind wirklich extrem wenig, ja, für die. Und dass die Bedingungen, als Bärbel und ihre Mutter dorthin kamen und ihre Patentante, eigentlich die Hölle waren. Ja. Das Lager war mal ursprünglich für knapp 3.000 Gefangene ausgelegt. So, ja. Es war völlig überfüllt. Und Bärbel hat immer gesagt, diejenigen, für die es am schlimmsten war, waren eben die sowjetischen Kriegsgefangenen, also auch die Frauen und die Kinder. Und das war auch, also sie hat es sehr eindrücklich beschrieben, eben die eine Weihnachtsfeier, die sie versucht haben, für die Kinder zu machen. Ja. Aber es ist eben auch klar, es gab nicht viele Kinder, die überlebt haben unter diesen Bedingungen. So. Und das muss für die Frauen die Hölle gewesen sein, das auch zu sehen. Ja. Also, dass sie diesen Kindern nicht helfen konnten.
Wie ist es Bärbel und ihrer Mutter gelungen zu überleben? Also, oder das klingt jetzt ein bisschen quatschig, gelungen ist natürlich eine falsche Formulierung, aber was haben Sie am Kriegsende erlebt?
Ja, man muss auch sagen, dass Bärbel einmal ihre Mutter wirklich ganz knapp nur vor dem Transport retten konnte, ja, weil eben auch eben das Netz der Freundinnen und Widerstandsaktivistinnen eben in letzter Minute mitbekommen hat, dass die Mutter deportiert werden sollte aus dem Lager, ins Vernichtungslager. Und dass es halt eben aber auch andere Freundinnen von ihr gab, die ermordet wurden, zum Beispiel Käthe Niederkirchner, eine Freundin auch ihres Bruders, eine sehr aktive Widerstandskämpferin. Und am Schluss war Bärbels Mutter wirklich sehr geschwächt. Und dann sind die Frauen ja im April 1945 auf den sogenannten Todesmarsch geschickt worden von der SS, eben die überlebenden Frauen aus dem Lager getrieben worden, in so einem riesigen Häftlingstreck eben mit Bewachung. Und Bärbel hat es dann geschafft, ihre Mutter auf so einen Transporter zu buxieren, also dafür zu sorgen, dass sie dort mitgenommen wurden. Es gab eine Szene, die mir wirklich auch nochmal, also wo ich finde, dass sie so ein bezeichnendes Licht auf Bärbels blitzschnelles Denken und Reagieren wirft. Nämlich als sie und ihre Patentante und ihre Mutter an so einer Rast wiedererkannt wurden von einer Aufseherin aus Ravensbrück, die dort eben andere Aufseher wieder traf und wo halt klar war, eigentlich war das Ganze schon in Auflösung. Ja. Und diese Aufseherin hätte aber natürlich sie sofort erschießen können oder hätte dafür sorgen können, dass sie sofort erschossen wird. Und dann hat sie eben das Gespräch mit der gesucht und hat gesagt, also so hat sie es immer beschrieben und hat gesagt, okay, sie wissen so gut wie wir, dass dieser Krieg zu Ende ist und sie wollen doch auch überleben und wir wollen auch nur überleben. So, und dann hat diese Aufseherin tatsächlich sie auch eben laufen lassen, ja.
Also Bärbel war echt im besten Alter. Die war zu dem Zeitpunkt 24, 25. 25 war sie. Mhm. Und die war echt noch ganz gut beieinander, körperlich. Also ich glaube, das darf man halt echt nicht vergessen. Die war in einem sehr guten Alter. Die war relativ robust. Die war eine Überzeugungstäterin sozusagen. Also sie wusste genau, warum sie gesessen hat. Sie hatte einen starken Zusammenhalt, also mit den anderen Kommunisten, mit den Sozialdemokratinnen und so. Sie hatte so ein ganz starkes Familiengefühl und ein ganz starkes Gefühl von, das ziehen wir jetzt hier zusammen durch. Und sie war halt einfach immer total direkt, das, was Heike auch gerade erzählt hat. Und das hat sie einfach, und dann hat sie natürlich jede Menge Suppe gehabt, muss man ja auch dazu sagen. Das gehört ja immer auch dazu, dass manchmal ist es natürlich total super, wenn man direkt auf die Leute zugeht, aber bei der Falschen oder so, die hätte gesagt, alles klar, übrigens da hinten ab an die Wand. Und sie hat also totales Glück gehabt, von daher halt auch. Und das glaube ich, dass alles zusammen ist es für die drei einfach total im Rahmen noch gut gelaufen, muss man mal einfach sagen. Und das Schlimme war halt einfach, dass es, und das hat ja viele danach auch total gequält, zu wissen, dass es für andere natürlich so nicht ausgegangen ist, und nach Hause zu kommen und dann von den Nächsten mitzubekommen, wie es ausgegangen ist. Also ihr Stiefvater ist halt auf der Kap Arkona noch im Mai versenkt worden, tragischerweise. Also die sind ja von Neuen Gamme auch auf dem Todesmarsch also Richtung Lübecker Bucht getrieben worden und auf diesem Schiff dann in diesen alliierten Bombenangriff gekommen. Das heißt, der zweite Mann von Clara Dorwitz ist halt auch ums Leben gekommen. Und das war natürlich alles total hart und schlimm. Und der eine Bruder ist halt relativ schnell zurückgekommen, also Heini. Und der zweite Bruder Erich tatsächlich erst 58, also einer der allerletzten. Also schon wirklich, wo niemand mehr gedacht hat, dass der nochmal irgendwann wiederkommt. Und das hat sie schon echt geprägt, muss man halt auch sagen. Also und hat sie halt auch nicht losgelassen. Und deswegen hat sie halt auch die ganze Zeit an diesem Thema weitergemacht.
Das wollte ich gerade fragen, weil sie hat ja eigentlich nach 45 sich dann auch viel auf unterschiedlichen Ebenen engagiert.
Ja, und das finde ich schon auch nochmal interessant. Also sie hat sich von Anfang an engagiert, ja, also auch erst in dem überparteilichen Komitee der ehemaligen Häftlinge. Und sie hat aber auch parallel dazu versucht, eben ein neues Leben aufzubauen, ja. Und trotzdem, diese Last des Überlebens war eben auch immer sehr klar. Also dass das Glück des Überlebens eben auch mit einer Last und mit einer Verantwortung verbunden war. Und die hat sie aber auch immer angenommen und sehr aktiv ausgefüllt. So. Und sie ist in die DDR gegangen, auch ganz klar aufgrund der Erfahrung eben der Prozesse gegen die Täter von Ravensbrück, gegen die Hamburger Gestapo Beamten, also unter anderem gegen Henry Helms, gegen den sie auch ausgesagt hat. Und dieser wirklich abscheulich niedrigen Urteile, die kassiert haben, ja, wie so viele andere NS-Täter eben auch. Und weil eben auch klar war, sie konnte denen auch jederzeit auf der Straße in Hamburg wieder begegnen, ja, und sie, ohne dass irgendwer ihr zur Seite gestanden hätte am Ende. Und dann ist sie nach Berlin, damals in die sowjetisch besetzte Zone gegangen und hat angefangen, Jura zu studieren, ist Staatsanwältin geworden, hatte immer auch ein Problem mit der Partei, obwohl sie Parteimitglied war und in der Partei eben auch immer angeeckt ist, und hat gleichzeitig aber auch als es später darum ging, dass zum Beispiel bestimmte jüdische ehemalige Häftlinge eben keine Renten bekommen sollten, ganz klar mit anderen Freundinnen, die ähnlich wie sie eben auch so eine Parteigeschichte hatten, sich für die eingesetzt und eben versucht, ihre Kontakte auch zu nutzen und zum Teil auch sehr erfolgreich.
Ich glaube, ich würde abschließend ganz gerne zu Werbel nochmal sagen, ich habe ja eben schon diesen so ein bisschen bekloppten Begriff Überzeugungstäterin genannt, aber das finde ich für sie wirklich wichtig. Bärbel war ein totaler Familienmensch und sie ist genauso sozialisiert worden und darauf war sie immer total stolz. Und dieser Stolz auf ihre Familie und auf ihren Vater und auf ihre Brüder und auf ihre Mutter und natürlich auch auf das, was sie selber in dem Ganzen gemacht hat und auch mit den Frauen gemeinsam in Ravensbrück aufgebaut und durchgestanden und erreicht hat, so, da war sie einfach stolz drauf. Und da hatte sie auch eine große Freude dran. Das war, ist natürlich auch viel Leid. Also immer, wenn wir auch in Ravensbrück bei den Befreiungsfeiern waren, sind wir ja immer zu dem Erschießungsgang gegangen, haben immer dann die Blumen hingelegt für Käthe Niederkirchner etc. Und das war natürlich immer, hat sie sehr mitgenommen und sie war gleichzeitig einfach, aber auch beschwingt. Sie war total beschwingt, wenn sie die anderen Frauen getroffen hat und sie ist total aufgeblüht, wenn sie von ihren Widerstandsgeschichten erzählen konnte und wenn sie voller Stolz von ihrer Familie erzählen konnte. Also das ist mir wirklich wichtig zu sagen, weil ich fand, sie hatte da drin auch viel Lebensfreude und gerade diesen Stolz finde ich sehr wichtig. Sie hatte dann immer so eine süffisante Art zu grinsen, also auch gerade, wenn sie gesagt hat, ja, ja, also sie hat ja immer gesagt, die jungen Frauen, ihr jungen Frauen, ihr denkt dann wahrscheinlich so, das ist jetzt, macht man mal so, ne, mit dem Organisieren im Konzentrationslager so, aber... Und dann hat sie halt immer schon so, da hat sie immer so einen bestimmten Blick drauf gehabt und da fand ich, das fand ich auch, und das denke ich mir, das hat sie wirklich auch gut rübergebracht bei vielen Veranstaltungen. Sie konnte wirklich sehr eindringlich die tiefe Ernsthaftigkeit von diesem Widerstand zeigen und was der gekostet hat und wie sehr sie dazu auch alle gestanden haben. Und das hat die Menschen auch wirklich beeindruckt, das hat mir auch gut gefallen immer. Was Sie sagen.
Ja, und sie war bis zum Schluss extrem neugierig. Also deswegen hat sie sich auch überhaupt nur eingelassen, darauf zum Beispiel mit uns an für sie auch wirklich wilde Orte zu fahren für Lesungen und Veranstaltungen. Ja? Also inklusive ex-besetzte Häuser oder damals auch zum Teil auch noch besetzte Häuser und quer durch die Republik einfach Lesungen, Veranstaltungen zu machen und immer wieder neue Leute kennenzulernen. Und das war sie eben auch. Sie war wirklich offen und neugierig und sehr, sehr darauf aus, immer wieder neue Menschen kennenzulernen.
Ich finde das total großartig, dass wir sie zu diesem Ehrenfeld begleiten werden, muss ich sagen. Weil es gibt so ein Foto, das war ja immer ganz wichtig, es gibt so ein Foto, da sieht man so Jugendliche, wie sie die Urnen von den hingerichteten Hamburger Widerstandskämpfern auf den Ohlsdorfer Friedhof bringen. Und diese Urnen hatte sie ja damals aus Brandenburg nach Hamburg gebracht für die Einrichtung des Ehrenhains. Und sie hat halt, dann hat sie halt immer, weil sie hat wirklich immer bestimmte Geschichten, hat sie immer und immer wieder erzählt, hat sie gesagt, und die Jugendlichen haben die Urnen von der Marie-Louisen-Straße, wo das Komitee ehemaliger politischer Gefangener war, zum Rathaus und von dem Rathaus in einer riesigen Demonstration auf den Friedhof. Und wir werden da ja am Montag hingehen und wir werden ihre Urne tragen und sie wird neben ihren ganzen alten Freundinnen und Freunden der Familie, zum Beispiel von den Leuten, die damals Prozess hatten, wo Heini und Erich abhauen mussten, also die Finnern-Brüder, wo ihr Vater ist, wo ihre Mutter ist, genau da, wo sie eigentlich, nachdem das schon eingerichtet wurde, in den 60er Jahren, wo sie gesagt hat, da will ich hin, dass wir sie genau dahin bringen werden. Ich finde das einfach ganz schön und ich hoffe halt einfach, dass da ganz viele sind und halt auch ein bisschen diesen Geist von dem, was diese Menschen in diesem kollektiven Prozess wirklich miteinander durchgestanden und auch zusammen erreicht haben und dass sie das, also auch so eine kollektive Ruhestätte sich da organisiert haben, ja, dass sie das so ein bisschen da mitnehmen, das würde mich sehr froh machen, weil ich finde, das ist wirklich eine große Errungenschaft.
Ja, dass wir sie nach Hause bringen.
Ja, genau. Für diejenigen, die das tun wollen, die gemeinsam an Bärbel erinnern wollen, sich von ihr verabschieden wollen, sie nach Hause bringen wollen, am Montag um 13.15 Uhr am Ehrenfeld der Geschwister-Scholl-Stiftung im Ohlsdorfer Friedhof. Für alle diejenigen, die mehr über Bärbel wissen wollen, die können natürlich die Biografie auf jeden Fall lesen.